Wem gehört die Ehre? Wem gehört die Ehre in deinem Leben? Für wen, ich kann anders die Frage auch anders stellen, für wen hältst du die Fahne hoch in deinem Leben? Oder nochmals anders gefragt, welche Farben trägst du? Ich war da kürzlich an einem Match vom FC Winterthur, da war das völlig klar, was für eine Farbe, dass man da trägt, rot-weiß. Ich war zum Glück, wie man sieht, nicht dort unten, sondern oben. Welche Farbe trägst du, das meint, wem gehört die Ehre in deinem Leben? Wer soll groß werden in deinem Leben oder durch dein Leben? Es gibt nur eine richtige Antwort auf diese Frage, wenn du Jesus nachfolgst, und es gibt auch nur eine richtige Antwort auf diese Frage für eine Gemeinde, für eine Kirche, die Jesus im Zentrum hat. Und die Antwort ist ganz einfach: Jesus. Die Ehre, die gehört Jesus. Und das gilt auch für unseren Umgang mit Konflikten. Das Thema heißt ja Freiheit erleben im Umgang mit Konflikten. Und ja, ich glaube, es ist ein schöner Nebeneffekt, sage ich jetzt mal, dass wenn du deine Konflikte gut bewältigst in deinem Leben, dann wirst du Freiheit erleben. Aber das eigentliche Ziel ist gar nicht das, sondern wenn ich als Mensch Jesus nachfolge, dann ist mein größtes Ziel, dass der Name von Jesus groß wird in meinem Leben und durch mein Leben. Und wenn ich Jesus nachfolge, dann suche ich seine Ehre. Und dann soll das auch zum Ausdruck kommen, wenn ich da in einen Konflikt gerate oder wenn sich so ein Konflikt anbahnt in meinem Leben, dann soll der Name von Jesus groß werden. Und das ist sehr befreiend. Es geht nämlich nicht um mich. Das ist vielleicht ein wenig schwierig, gerade in unserer heutigen Zeit. Ja, wir sind hyperindividualisiert und Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung. Selbstverwirklichung war gestern, heute ist Selbstoptimierung. Aber da kann diese Botschaft, es geht nicht um mich. Ich finde das entlastend, gerade auch in Konflikten. Es geht nicht um mich, sondern es geht darum, dass der Name von Jesus groß wird. Das ist Freiheit. Es geht um seine Ehre. Also wenn ich also da in einen Konflikt gerate oder wenn du merkst, jetzt bahnt sich ein Konflikt an in deinem Leben, dann ist die wichtigste Frage, die du dir als Jesus-Nachfolger stellen kannst, immer, wie kann jetzt in diesem Moment, in all dem, der Name von Jesus groß werden? Das ist die Königsfrage in Konflikten. Was ist jetzt dran, damit der Name von Jesus geehrt wird, auch wenn es jetzt gerade schwierig wird? Das ist eine gute Frage zur Orientierung in Konflikten. Das ist so, wie wenn ich mich orientiere beim OL oder so und ich muss mich neu nach Norden ausrichten, dann nehme ich den Kompass hervor. Dann nimm diese Frage hervor, wenn du merkst, jetzt wird es irgendwie spannungsvoll, und frag dich, wie kann jetzt der Name von Jesus groß werden? Das ist eigentlich jetzt schon das Wichtigste. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, wenn man das Wichtigste schon am Anfang sagt, aber wir machen uns trotzdem noch ein paar Gedanken zum Umgang mit Konflikten und wir schauen da in ein spannendes biblisches Beispiel rein. Da kommen die Beteiligten in einen Konflikt und trotzdem steht irgendwie Jesus dann im Zentrum. Genau. Also Konflikte, die gehören zu unserem Leben dazu. Ich weiß nicht, ob du das schön findest, wenn du das so hörst. Ja, das ist etwas Normales, Konflikte gehören dazu, ob wir es wollen oder nicht. Und das passiert sogar den besten Leuten, auch in der Bibel. Ein Beispiel aus der Bibel dafür sind Paulus und Barnabas. Das sind zwei Säulen der ersten Gemeinde, der ersten Kirche. Zwei so richtige Säulen, hochverdiente und geschätzte Apostel und Missionare. Gemeinsam haben sie das Ziel verfolgt, Menschen zu erzählen von der Rettung durch Jesus Christus. Die waren da unterwegs auf verschiedenen Reisen und die wurden so richtig zusammengeschweißt. Und der Barnabas, der war auch so etwas wie ein geistlicher Vater von Paulus. Also das war ja eine spezielle Geschichte, wie Paulus da zu Gott, ganz neu zu Gott gefunden hat oder wie Gott ihm begegnet ist. Und Barnabas hat da eine wichtige Rolle gespielt im Anschluss, war so was wie ein Mentor von Paulus. Also das waren wirklich so zwei wichtige Leute damals, zwei Säulen der Gemeinde. Und dann kommt es doch zu einem Konflikt zwischen den beiden. Und das lesen wir jetzt miteinander mal. Tauchen wir ein. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben. Also, waren schon viel unterwegs, jetzt wollen sie wieder aufbrechen. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Barnabas war damit einverstanden, nur wollte er auch Johannes mitnehmen. Johannes mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemanden mitzunehmen, der sich auf einer früheren oder auf ihrer vorherigen Reise im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Und darüber kam es zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Paulus wählte sich Silas zum Begleiter. Und nachdem ihn die Christen von Antiochia dem Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise. Also die waren da in einem Gemeindekontext, Antiochia, das war so ihr Ausgangspunkt. Da haben auch beide in der Vergangenheit schon gewirkt. Und jetzt gehen die auseinander. Paulus zieht dann weiter durch Syrien und Zilizien, das ist nicht Sizilien. Genau, also das ist Zilizien, das war eine römische Provinz in der so im Rahmen der heutigen Türkei, Syrien, Türkei, ist er da weitergezogen, um die Gemeinden zu stärken. Also dieser Paulus und Barnabas, das sind beide Männer, die haben ihr ganzes Leben in den Dienst von Jesus gestellt. Das waren wirklich so reife Persönlichkeiten, die haben zusammengewirkt, fruchtbar auch im Reich Gottes, gelehrt und verkündigt. Und dann geraten die so richtig heftig aneinander. Luther, Luther hat das so übersetzt, sie gerieten scharf aneinander. Also das hat richtig geklopft, kann man sich so vorstellen. Ja, die hatten wirklich eine heftige Auseinandersetzung miteinander. Und es endet sogar mit einer Trennung. Denk mal an deine Vorbilder im Glauben, wenn du die hast, hoffentlich so Leute, von denen du denkst, ja, das sind so Säulen oder geistliche Mütter oder Väter. Vielleicht hast du es erlebt, dass da auch solche Leute schon mal so richtig Konflikt miteinander hatten. Ja, da fragt man sich dann schon, kann das sein? Ja, kann das jetzt sein, dass solche Leute in einen Konflikt geraten, die Leute, die gemeinsam ihr Leben für Jesus hingegeben haben, sogar so weit gehen dann in diesem Konflikt, dass es zu einer Trennung kommt? Was ist da passiert? Das Erste ist, es gibt einen Unterschied. Die Predigt gehört haben letzte Woche, erinnern sich, das ist so der erste Punkt, Konflikte haben meistens oder eigentlich immer mit Unterschieden zu tun. Es gibt hier einen Unterschied zwischen Paulus und Barnabas. Sie schätzen nämlich diese Situation rund um Johannes Markus komplett verschieden ein. Und das, obwohl sie genau das Gleiche erlebt haben. Das ist ja immer interessant in Konflikten. Wir erleben dasselbe, aber wir schätzen es ganz anders ein. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass übrigens all die Bibelstellen, die sind im Predigtskript drin, wir wissen aus der Geschichte früher, aus der Apostelgeschichte, dass die schon mal miteinander unterwegs gewesen sind. Paulus, Barnabas und Johannes Markus. Und auf einer ihrer gemeinsamen Reisen trennte sich dann Johannes Markus von den anderen beiden. Und das ist die Situation, die Paulus jetzt in der Gegenwart anspricht. Für Paulus ist klar, Johannes Markus, der hat sie mal in einer wichtigen Situation im Stich gelassen. Der ist nicht verlässlich, oder? Den nehmen wir nicht mehr mit auf die Reise. Geht nicht. In den Augen von Paulus ist Johannes Markus nicht verlässlich. Barnabas hingegen bewertet das ganz anders, der will ihn unbedingt mitnehmen. Ob das damit zu tun hatte, dass Johannes Markus sein Cousin war, das wissen wir nicht, könnte sein. Vielleicht sah aber Barnabas einfach mehr in diesem Johannes als Paulus in diesem Moment. Wir wissen nicht so genau, was damals passiert ist, aber wir wissen, jetzt gibt es einen Unterschied. Klar ist, diese Situation, die löst echt was aus. Aber das löst jetzt nichts mehr aus. Aber jetzt. Genau. Also, das löst was aus, und zwar, es kommt zu einem heftigen Streit. Die streiten so sehr, dass es zur Trennung kommt. Barnabas macht sich dann auf den Weg mit Johannes Markus nach Zypern, das ist die Heimat von Barnabas, oder war sie. Und Paulus wählt sich dann mit Silas einen anderen Begleiter und zieht in eine andere Richtung weiter. Wir wissen nicht, was dann geschah. Es kommt zu einer Trennung und dann lesen wir relativ lange nichts mehr. Also wir lesen nichts mehr, wie die weiter das vielleicht gelöst haben. Ich habe mich gefragt, so in Anlehnung an letzten Sonntag, wie sah ihre innere Haltung aus von diesen Dreien, Paulus, Barnabas, wie sah das in ihnen aus? Hatten die da so eine Wut in sich? Gab Gott ihnen Warnschilder? Hat er zu ihnen gesprochen und gesagt, passt auf, jetzt lauert die Sünde vor der Tür, wie bei Kain am letzten Sonntag? Wissen wir nicht. Haben sie einen Sündenbock gesucht? Wie oft in Konflikten? Wissen wir auch nicht. Wir lesen nichts davon, aber es kommt zu einer Trennung. Sie bringen es einfach offensichtlich nicht hin in diesem Moment mit diesem Konflikt. Am letzten Sonntag ging es ja um diese geistliche Konfliktbewältigung und um die fleischliche Konfliktbewältigung. So ein bisschen sperrige Wörter. Ich habe euch da diese Grafik gezeigt. Das heißt ja einfach fleischlich, also menschlich in einem negativen Sinn, wenn wir dann so die Eskalationsstufen nach unten gehen, gemeinsam so Richtung Abgrund, wenn der Konflikt eskaliert. Und auf der anderen Seite geistliche Bewältigung, einfach gesund. Da geht es aufwärts, gehen wir andere Schritte, wir klären die Dinge, Vergebung passiert und so weiter. Und Kain, der war ja auf der linken Seite letzten Sonntag, also der hat seinen Konflikt nicht wirklich gut bewältigt. Und Jesus sagt uns, wenn sich ein Konflikt anbahnt in deinem Leben, dann gib gut Acht auf dich selbst. Er sagt das da im Zusammenhang mit dem Thema Vergebung. Achtung, pass auf, achte gut, was jetzt, achte darauf, was jetzt in dir passiert, wenn da ein Konflikt losbricht. Und ich habe mich schon gefragt, wie haben das Paulus, Barnabas und auch Johannes, wie haben die das gemacht jetzt in dieser Situation? Wir werden noch sehen, dass die Geschichte nicht zu Ende ist von den dreien. Das ging weiter, aber wir können schon mal bis hierhin ein paar Dinge lernen aus diesem Konflikt. Das erste ist, es gibt Konflikte auch unter Christen. Gibt es tatsächlich? Nichts Neues, oder? Oder? Eigentlich ist das nichts Neues, dass es Konflikte gibt unter Christen. Das Problem ist, dass wir vielleicht manchmal denken, es darf keine Konflikte geben unter uns Christen. Und wenn es etwas nicht geben darf, das ist das Problem, wenn es keine Konflikte geben darf, dann werden wir sie auch nicht gut bewältigen. Das ist wie mit anderen Dingen auch im Leben, ja? Also zum Beispiel mit so einer Emotion wie zum Beispiel Wut, da sagen wir, das ist eine negative Emotion, Wut darf nicht sein in meinem Leben, vielleicht auch Trauer als Christ, da muss ich doch immer freudig sein, darf ich nicht trauern. Das Problem ist, Wut ist eine normale Emotion, die gehört zu unserem Leben dazu. Es gibt auch manchmal Gründe, wütig zu sein, gute Gründe. Aber wenn wir sagen, das darf nicht sein, dann werden wir das auch nicht gut bewältigen. Und so ist es auch mit Konflikten. Und deshalb finde ich es entlastend zu sehen, hey, das ist sogar den Besten passiert. Also Paulus und Barnabas, die hatten einen heftigen Konflikt. Ja, wenn das denen passiert, ja, dann kann es ja schon auch mal sein, dass es mir oder jemand anderem oder uns heute passiert, oder? Ich finde das entlastend. Es gibt Konflikte auch unter Christen. Wahrscheinlich haben einige von uns diese Erfahrung ja auch schon gemacht. Das Zweite, was wir lernen können, manchmal bringen wir es einfach nicht hin. Mindestens im Moment. Also auch nicht als reife Christen, manchmal bringen wir es einfach nicht hin. Auch da kann es entlastend sein, wenn wir sehen, Paulus, Barnabas, die haben das in diesem Moment einfach nicht hingebracht. Es kann sein, dass reife Menschen in einen Konflikt miteinander geraten und dann bringen sie es nicht hin, es kommt zu einer Trennung. Das ist ja immer das, wovon wir denken, dass das darf wirklich nicht sein. Ich finde, wir können daraus lernen, dass es auch heute manchmal Situationen gibt, wo das mindestens für den Moment vielleicht die einzige gute Möglichkeit ist, um in der Hitze des Konfliktes so wie einen Stopp zu setzen. Und ich persönlich, ich sehe das so wie auch als ein Eingeständnis an unsere Schwachheit als Menschen. Wir sind und wir bleiben erlösungsbedürftig. Wir leben nicht in einem Ideal. Und ich glaube, das dürfen wir anerkennen, auch wenn es schmerzvoll ist. Andererseits habe ich mir überlegt, eine Trennung kann ja in gewissen Situationen schon so etwas sein, wie eine vielleicht vernünftige Konsequenz in diesem Moment. Also Paulus und Barnabas, die haben ja mindestens den Konflikt nicht eskaliert in diesem Moment. Ich habe mir überlegt, was wäre passiert, wenn die so in die direkte Konfrontation gegangen wären, wenn die so die Stufen runtergegangen wären in diesem Konflikt, wenn die gesagt hätten, nein, wir trennen uns nicht, das tragen wir jetzt aus, ja, in der Gemeinde, wenn möglich noch. Die nächste Stufe runter ist dann immer, wir machen die Arena größer, oder? Die waren da in der Gemeinde. Lass uns daraus einen Gemeindekonflikt machen, aus einem persönlichen Konflikt. Es gibt gar nicht so viele Gemeindekonflikte. Die meisten Konflikte sind nämlich persönliche Konflikte, die man dann einfach größer macht, ja? Und wenn das Paulus und Barnabas gemacht hätten, dann wäre es wahrscheinlich eskaliert. Also kann es sein, dass eine Trennung in diesem Moment auch so etwas sein kann wie ein Stoppen einer Eskalationsspirale. Könnte ja sein, oder? Auf jeden Fall führt dieser Konflikt bei Paulus und Barnabas, der führt zwar zu einer Trennung, zwischenzeitlich, werden wir noch sehen, aber er führt nicht zu einer Spaltung. Das ist ein Unterschied. Sich eingestehen, wir bringen es jetzt im Moment nicht hin und dann trennen die sich, kann eine vernünftige Konsequenz sein. Trennung, die kann einen Raum schaffen, dass ein Konflikt besser bewältigt werden kann. Können wir das nachvollziehen? Ist nicht so ein einfacher Gedanke vielleicht? Aber ich denke, selbst wenn wir zum Beispiel über eine Ehebeziehung reden, das ist ja dann nochmals ein heikles Feld vielleicht so, und auch bei Konflikten, aber selbst da kann es sinnvoll sein, wenn man so Richtung gemeinsam in den Abgrund geht oder in einem Konflikt, kann es sinnvoll sein, Stopp zu sagen und eine Trennung mit der Perspektive, wir wollen den Konflikt besser bewältigen können. Kann sinnvoll sein. Gut, wir können lernen, es gibt Konflikte, und zwar so sehr unter uns Christen manchmal, dass wir es einfach nicht hinbringen. Aber Gott schafft trotzdem Segen. Gott schafft trotzdem Segen. Gott segnet beide, das ist interessant. Ja, Gott segnet beide. Es geht weiter, Paulus und Barnabas, die tun weiter einen guten Dienst für Jesus und sein Reich. Übrigens, ihr Ziel, über ihr grundsätzliches Ziel hatten die keinen Konflikt. Ja, die wollten den Namen von Jesus groß machen. Also das war ihnen wichtig. Die hatten Gemeinschaft im Evangelium, da hatten sie keinen Konflikt. Die hatten beide das Anliegen, dass das Reich Gottes sich ausbreiten kann, dass Menschen Jesus kennenlernen und so weiter. Das war völlig klar für die beiden. Vielleicht war das ein Grund, warum sie es auch hingebracht haben, dann den Konflikt trotzdem zu lösen. Auf jeden Fall fahren die beiden weiter mit ihrem Dienst und wir sehen dann auch aus der späteren Geschichte, Gott segnet beide. Und da habe ich mir gedacht, hey, wenn Gott in einem Konflikt, auch wenn es zur Trennung kommt, beide segnen kann, ja, dann können wir doch auch segnen. Oder? Ist es möglich, dass wir, auch wenn wir im Konflikt sind, auch wenn wir uns vielleicht sogar trennen, wir einander trotzdem segnen können? Wir sind ja berufen zu segnen, haben wir letzten Sonntag gesehen. Wir sind berufen zu segnen, ein Segen zu sein, auch in Konflikten. Wir sind berufen zu segnen, wenn Menschen uns fluchen, wenn Menschen uns verfolgen. Das ist unsere Berufung, dass wir segnen. Also können wir doch auch in einem Konflikt einander segnen. Ja, und ich meine, gerade wenn ich jetzt denke, also du liegst jetzt falsch, ja, wir kriegen es nicht hin. Ich verstehe nicht, was du jetzt da machst, was in dir vorgeht. Ich sehe das komplett anders. Aber gerade dann muss ich dich ja segnen, weil wenn du es ja, wenn du alles falsch machst jetzt in meinen Augen, dann wenigstens sollst du Gottes Segen haben. Vielleicht kommt es dann noch gut. Nein, wirklich, das wäre doch was, oder? Wenn wir einander segnen, auch in Konflikten. Manchmal bringen wir es nicht hin, dann kommt es zur Trennung. Aber die Frage ist, wie sieht dann diese Trennung aus? Wenn wir uns trennen, können wir einander verfluchen oder wir können uns trotzdem segnen. Und das hat was mit unserem Herzen zu tun, mit unserer inneren Haltung. Ich habe es einfach schon zu oft erlebt, persönlich auch verschiedene Geschichten, dass man im Fluchen auseinandergegangen ist, auch unter Christen. Und Fluchen, das sieht dann vielleicht nicht immer so schlimm aus. Vielleicht kennt ihr auch solche Geschichten. Aber ich finde, es gibt so viele solche Geschichten, wo Christen in einen Konflikt geraten, sich trennen und dann segnet man eben einander nicht. Es geht dann manchmal weiter auf Social Media, das ist heute aktuell, man basht sich dann noch weiter auf Social Media oder so. Also man, wie sagt man das anders? Ja, es geht dann auch in die Öffentlichkeit, oder? Bei den sozialen Medien, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, wenn es dann dort weitergeht. Wie auch immer, vielleicht kennst du diesen Schmerz auch, dass du denkst, ich habe schon zu viele Geschichten erlebt von Christen, die gestritten haben und man hat einander nicht mehr segnen können. Aber das wäre doch was, wenn man auseinandergehen kann und sagen kann, wir bringen es im Moment nicht hin. Schwierig, schmerzvoll, aber hey, du sollst trotzdem gesegnet sein. Ich weiß ja nicht, vielleicht liege ich falsch und wir wollen einen Raum eröffnen, dass es in der Zukunft gut kommen kann. Und das ist auch der letzte Punkt, was wir lernen können. Wir sollten nämlich an der Klärung dranbleiben. Auch wenn es zwischenzeitlich zu einer Trennung kommt, kann ich für mich persönlich da dranbleiben an der Klärung des Konfliktes, um schon wieder Raum zu schaffen für Segen in der Zukunft, ja? Ich kann dann zwar nicht mit dir, wenn wir uns trennen jetzt in einem Konflikt, können wir nicht das miteinander klären, aber ich kann es für mich klären, mit Gott, vielleicht mit einer Person, die mir dabei hilft. Wir wissen nicht, wie das bei Paulus und bei Barnabas dann genau weitergegangen ist, wissen wir nicht. Aber wir finden Hinweise auf Segen in der Zukunft. Und das finde ich sehr hoffnungsvoll. Also da ist sicher was Gutes passiert in der Zwischenzeit. Mit Johannes Markus verbindet Paulus später ein engeres Mitarbeiterverhältnis. Also die hatten später wieder miteinander zu tun. Wir lesen davon in der Bibel, dass Markus dem Paulus diente, als Paulus im Gefängnis war in Rom. Er hat für Paulus die Briefe überbracht an die Gemeinde in Kolossea zum Beispiel. Also die haben zusammengearbeitet und an einer bestimmten Stelle im Timotheusbrief, da lesen wir sogar, wie Paulus über Johannes Markus schreibt. Er schreibt da dem Timotheus und sagt, hey Timotheus, nimm Markus zu dir und bring ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Also da ist was passiert, oder? Paulus, der da sagt, diesen Johannes Markus, der ist unzuverlässig, den nehme ich sicher nicht mit. Später in der Zukunft arbeiten die zusammen und er sagt, dieser Markus, der ist mir wirklich nützlich. Also das ist ein guter Mitarbeiter. Wir sind da gut miteinander unterwegs. Und auch für Johannes Markus, der kommt da ja drunter, oder? Der ist da auf einmal mitten im Konflikt zwischen so zwei gewichtigen Männern, kommt er da unter die Räder. Aber für den wird das auch nicht zu einem Bruch im Leben nachhaltig. Dieser Markus, Johannes Markus, von dem wissen wir heute, oder man geht davon aus, und also davon gehe ich aus, er ist der Verfasser des Markus-Evangeliums, das wir heute lesen können in der Bibel. Und aus der späteren Kirchengeschichte erfahren wir, dass er sogar teilweise der Leiter war der Gemeinde in Alexandria. Und auch die Beziehung zwischen Paulus und Barnabas, die hat nicht nachhaltig Schaden genommen. Aus den späteren Briefen von Paulus, da lässt sich herauslesen, dass sich die beiden versöhnt haben. Also da ist wieder Gutes passiert in der Zukunft. Leider wissen wir nicht so viel, was dazwischen passiert ist, aber ich gehe davon aus, die haben den Konflikt irgendwie gut bewältigt. Und das bedeutet für mich, lasst uns in Konflikten, auch wenn es zur Trennung kommt, an der Klärung dranbleiben. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir die Hoffnungsperspektive, die behalten wir aufrecht. Also als Christen sind wir ja Hoffnungsmenschen, das heißt, wir leben von der Hoffnung, die aus der Zukunft auf uns zukommt. Wir leben nicht vom Fluch der Vergangenheit als Christen, ja? Auch nicht vom Fluch vergangener Konflikte. Und vielleicht ist es wichtig, dass wir uns das immer wieder mal bewusst machen. Ja, es passieren Dinge, manchmal bringen wir es nicht hin und dann braucht es Zeit, aber wir leben nicht von dem, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Wir können da weitergehen, sondern wir leben von dieser Hoffnung. Und auch da wieder meine persönliche Erfahrung ist es, dass es zu viele Christen oder zu viele Konfliktgeschichten unter Christen gibt, so mit offenen Enden. Also Wege, die auseinandergegangen sind, aber die nie mehr zusammengefunden haben. Und zusammengefunden heißt ja nicht, dass man dann wieder ganz eng miteinander zusammenarbeiten muss. Es bedeutet nicht, dass man dann wieder miteinander in einer Kleingruppe sein muss oder so, zum Beispiel. Aber es bedeutet, dass Vergangenes geklärt werden konnte. Und es bedeutet, dass Vergebung auch irgendwie passieren konnte. Und es bedeutet, dass so wieder Raum für Segen entstehen konnte. Und das sind so drei Stichworte, die mir wichtig geworden sind, jetzt auch in dieser Auseinandersetzung mit Konflikten oder mit diesen Predigten. Klären, vergeben und segnen. Ich glaube, das ist möglich. Es kann so Neues geschehen in der Zukunft, trotz Konflikten. Wichtig ist einfach, dass ich immer wieder diese Grundsatzfrage kläre, wem gehört die Ehre in meinem Leben? Klären bedeutet, ich spreche Dinge an. Vergeben bedeutet, ich lasse auch los. Wenn es nicht um mich geht, dann kann ich diesen Weg gehen. Wenn es um mich geht und ich finde, ja, nein, zuerst muss sich da jemand bei mir entschuldigen oder so, dann sage ich ja nichts anderes, als es geht irgendwie um mich, oder? Es geht nicht um mich und deshalb können wir als Nachfolger von Jesus ja besonders hier ein Zeugnis sein und diesen Weg gehen. Klären, vergeben und segnen. Ich glaube, dass Gott Segen schaffen will und er schafft Segen auch gerade durch Konflikte. Und es gibt ja dieses Sprichwort, das kennt ihr vielleicht, dass Gott auf krummen Linien gerade schreibt. Habt ihr das auch schon gehört? Und ich glaube, das gilt auch für Konflikte. Auch für unseren Umgang mit Konflikten. Weil Gott, der bleibt nicht bei den Konflikten stehen. Wenn wir nur schon an diesen großen Konflikt zwischen Gott und uns Menschen denken, ganz am Anfang bei Adam und Eva, ja kaum ist dieser Bruch passiert, beginnt Gott schon damit, wieder neue Wege zu schaffen, damit Segen passieren kann in der Zukunft. Und das zieht sich durch in der Geschichte von Gott mit uns Menschen. Und das gilt auch für heute. Gott schafft immer wieder Raum für Segen. Trotz Konflikten. Er schafft Raum für Versöhnung, für Klärung, für Vergebung. Zugespitzt sehen wir das am Kreuz, wenn sich Gott selbst in Jesus hingibt. Ich bitte euch nach vorne, Band. Und vielleicht ist das auch das Wichtigste für uns in Konflikten, dass wir in unseren Herzen Raum schaffen für Klärung, für Vergebung und für Segen. Dass wir in unseren Beziehungen Raum schaffen dafür, auch wenn die Beziehungen gerade schwierig sind, dass wir diesen Raum offen halten, dass das geschehen kann in der Zukunft. Auch wenn wir es im Moment nicht immer gleich hinbringen, so wie Paulus und Barnabas, wenn nicht schon alles möglich ist. Gott ist da, er schenkt Gnade und Segen. Das heißt, wir müssen es nicht immer gleich perfekt hinkriegen, aber unsere Bereitschaft ist wichtig, dass ich sagen kann, ich halte mein Herz offen, ich schaffe Raum in meinem Herz, dass wieder Segen passieren kann. Und so glaube ich, dass Gott immer wieder Segen schaffen kann durch Konflikte. Und ich lade dich ein, dass du das mal für dich mitnimmst, dass du auch in der persönlichen Begegnung mit Gott das mal bewegst und fragst, ja, wo ist was dran bei mir? Wo bin ich irgendwo in einen Konflikt verstrickt? Und wo spricht Gott zu mir und sagt, komm, lass uns gemeinsam einen Schritt gehen. Du wirst Freiheit erleben, wenn du Schritte gehst. Und du wirst Segen schaffen oder Raum für Segen schaffen, auch für andere Menschen. Das wollen wir sein, einen Segen für andere. Und wenn wir jetzt miteinander eintauchen in diese Zeit von Lobpreis und Anbetung, dann ist das auch so eine Einladung, Gott persönlich zu begegnen. Und da kannst du dein Herz aufmachen, da kannst du Raum schaffen, dass Gott zu dir sprechen kann.